Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Eine weitere Woche ist gespielt. Alexander Zverev, ja, kann man sagen, musste Sand fressen in Südamerika. Es lief für ihn da wahrscheinlich nicht so, wie er sich das Ganze vorgestellt hat, ergebnistechnisch. Wir haben eine Überraschungssiegerin beim Tausender-Turnier in Dubai. Auch darüber werden wir natürlich heute sprechen und die Frage klären, ob es überhaupt noch so überraschend ist, dass sie das Spiel bzw. das Turnier gewonnen hat, nicht nur ein Spiel. Ja, und wir werden aber auch abseits des Platzes das ein oder andere Thema besprechen und das machen wir heute zu zweit. Mit dabei ist Henrike. Hallo.
Hallo.
Ja, Henrike, ich sagte es gerade, für einige auf der Tour hat sich die Woche bzw. die letzte Phase jetzt on Tour nicht so ergeben, wie sich das vorgestellt hat. Mira Andreeva, die schwebt wahrscheinlich gerade im siebten Himmel, da werden wir drüber sprechen. Aber bei diesem Tausender-Turnier in Dubai, da gab es auch abseits des Courts viele, viele Geschichten. Und ich glaube, Henrike, da müssen wir zuerst mal drüber sprechen. Kommen wir vielleicht dann zuallererst zu Elena Rybakina. Die hat ja gehabt, beziehungsweise immer noch, einen Coach, der gesperrt wurde. Und da haben wir uns, ich glaube, so im Ende letzten Jahres mal mit beschäftigt. Das kam eigentlich auch so ein bisschen, glaube ich, dadurch erst auf, zumindest bei uns an, als Elena Rybakina einen neuen Coach vorgestellt hat, der einen sehr prominenten Namen hatte, nämlich Goran Ivanišević. Und dadurch eigentlich so wirklich erst allen bewusst wurde, weil man sich natürlich fragt, ja, warum sucht sie sich jetzt einen neuen Coach? Sie hat doch einen, mit dem sie lange sehr erfolgreich zusammenarbeitet, Stefano Vukov. Der wurde aber gesperrt. Und Henrike, jetzt haben wir dazu, ja, man kann, glaube ich, sagen, noch mal neue Details erfahren. Hol uns mal so ein bisschen ab.
Ja, Elena Rybakina hat sehr lange mit Stefano Vukov zusammengearbeitet und arbeitet, stand jetzt auch noch mit ihm zusammen. Allerdings geht das derzeit wohl nur per Telefon, weil Stefano Vukov erst vorläufig gesperrt und jetzt nach einer internen Untersuchung der WTA definitiv gesperrt ist für ein Jahr. Das heißt, er darf für ein Jahr auf der WTA-Turnier nicht als Trainer fungieren. Das muss man so betonen, denn es bezieht sich tatsächlich nur auf die Rolle als Trainer. Und das heißt auch, dass er zum Beispiel keine Credentials mehr für die Turniere bekommt. Das heißt, er kann da vor Ort in die Trainingsareas gehen, am Platz, darf dort nicht in der Box sitzen und diese Dinge. Und ja, wer Elena Rybakina und Stefano Vukov schon eine Weile begleitet hat, weiß, dass um Stefano Vukov schon immer so ein bisschen eine Diskussion herrschte darüber, wie er mit Elena Rybakina redet. Also mir ist das zumindest schon hier und da mal begegnet, dass doch die Tennisblase, sei das jetzt auf Social Media oder auch in den jetzt im Kommentatorenbereich, doch immer etwas befremdet war über seine tendenziell leicht aggressive Art, wenn er auch in der Box sah. Man sah ihn also oft durchaus wild gestikulieren, rumschreien und nicht sehr freundlich aussehen. Das wurde von Elena Rybakina aber auch in Interviews, wenn sie darauf angesprochen wurde, immer wieder, ich sag mal, beschwichtigt und gesagt, nein, da ist nichts. Nun ist es wohl so, dass aber doch so viele Dinge passiert sind, wie Stefano Vukov Rybakina behandelt hat, dass verschiedene andere WTA-Coaches und Personen, die quasi dort im Hintergrund auf Turnieren sind, aber auch Menschen aus Rybakinas Team, dann doch irgendwann beschlossen haben, zur WTA zu gehen und zu sagen, wir glauben, dass Vukov Rybakina emotional und auch physisch in der Form missbraucht oder zumindest, ne, da muss man immer mit den, im Englischen wird von Abuse gesprochen, da muss man natürlich immer mit den Begrifflichkeiten ein bisschen aufpassen. Ich bin keine Rechtsanwältin, also alle da draußen, die die korrekten rechtlichen Formulierungen können, mögen mir verzeihen. Und daraufhin hat die WTA reagiert, Vukov erstmal vorläufig gesperrt, dann eine Untersuchung wohl vorgenommen. Und die hat jetzt ihr Ergebnis gefunden. Und es gab von Portia Archer, das ist die WTA Chief Executive, jetzt wohl einen 3-Seiten-Brief an Vukov, worin sie ihm bestätigt, dass er jetzt ein Jahr gesperrt ist. Also diese Sperre wird gehalten. Und weil er den WTA Tour Code of Conduct verletzt hat, weil er laut den Ergebnissen dieser Untersuchung Elena Rybakina sowohl mental als auch physisch eben in einer Form missbraucht hat, verbal in der Form, dass er sie beschimpft hat, sie als dumm und zurückgeblieben bezeichnet haben soll. Er soll ihr gesagt haben, dass ohne ihn sie quasi ein Nichts wäre, ihr ganzer Erfolg nur auf ihm beruht. Er soll sie wohl auch in einer Form physisch missbraucht haben, dass er Sachen nach ihr geworfen hat oder sie über das Limit ihres Körpers hinaus hat trainieren lassen. Wir wissen ja alle, dass Elena Rybakina auch so eine Phase hatte, wo sie immer wieder aus Turnieren rauszog oder gar nicht antrat, weil sie körperlich verletzt war. Und dass diese Untersuchung sagt, das beruht halt auf Vukovs Verhalten. Vukov hat auch in der Zeit, wo diese Untersuchung lief, hatte er eigentlich ein Verbot, sich Rybakina zu nähern oder so, sie zu kontaktieren. Dieses Verbot hat er ignoriert, er hat sie trotzdem kontaktiert und es wirkt so, dass Vukov quasi Rybakina, ich sag jetzt mal, psychisch manipuliert. Das ist das, was ich aus diesem Ganzen rauslese, dass er sie quasi abhängig macht von sich. Rybakina hat sich ja oft auch immer sehr, sehr schützend vor ihn gestellt. Zwar hat sie ihn letztes Jahr dann aus ihrem Coaching-Team geschmissen, aber das hat wohl nur kurz gehalten, weil Vukov es wohl immer wieder geschafft hat, sich ihr zu nähern und sie zu beeinflussen. Menschen in ihrer Umgebung machen sich halt Sorgen darum, dass sie von diesem Mann abhängig ist. Es scheint auch so zu sein, dass inzwischen Rybakina und Vukov neben einer Arbeitsbeziehung auch in einer romantischen Beziehung sind. Und das Ganze klingt für mich so ein bisschen nach, vor allen Dingen auch psychischen Missbrauch an einer Person. Und dafür ist Vukov jetzt von der WTA gesperrt worden. The Athletic, das ist quasi der Sportteil der New York Times, hat dazu einen sehr langen und sehr ausführlichen Artikel geschrieben. Und wer da wirklich halbwegs up-to-date sein will, sollte den lesen, weil dort wird auch aus diesem 3-seitigen Brief zitiert, der natürlich nicht öffentlich ist, weil die WTA gesagt hat, zum Schutz der Person, besonders halt auch von Rybakina, wollen sie das nicht öffentlich machen. Das ist auch okay, aber The Athletic lag dieser Brief halt vor und daraus zitieren sie. Das ist auch meine Quelle, die ich habe. Möchte ich jetzt hier auch noch beifügen. Das ist natürlich alles, ich will jetzt nicht sagen Hörensagen, aber das beruht darauf, ich habe natürlich diesen Bericht nicht gelesen und ich kann euch auch nicht sagen, worauf der sich stützt, anders als auf Aussagen von anderen. Es ist nur wohl so, dass halt diese Anmerkung darüber, dass Vukov, ich sage es jetzt mal sanft, Fehlverhalten an den Tag legt, nicht neu sind. Also das ist ein Prozess über Jahre, dass es immer wieder Menschen gab, die gesagt haben, irgendwas läuft da schief. Vukov ist, wie gesagt, jetzt als Trainer gesperrt. Er darf nicht, er darf keine WTA-Spielerin trainieren. Aber er ist für nichts anderes gesperrt. Das heißt, er kann zum Beispiel Rybakinas Manager sein oder was auch immer andere Funktionen für sie übernehmen. Es bezieht sich tatsächlich nur auf seine Rolle als Trainer. Das führt natürlich dazu, dass er nicht vor Ort sein kann. Aber es ist wohl so, dass die beiden weiter in regelmäßigen Kontakt und Austausch stehen. Insofern ist es natürlich ein bisschen eine Frage, wie effektiv diese Sperre schlussendlich für Rybakina ist oder für das, was man da erzielen möchte. Weiß ich nicht, ob man da auch was anderes machen kann. Ne, da ist die WTA wahrscheinlich auch so ein bisschen in dem Problem, dass sie nun mal keine Behörde ist und jetzt natürlich nur ein bisschen sowas wie ein Hausrecht aussprechen kann, aber eben natürlich jemanden nicht den Kontakt jetzt gerichtlich verbieten kann oder so. Das ist natürlich nicht in der Macht der WTA.
Ja. Du hast es, glaube ich, echt richtig gut zusammengefasst, das Ganze. Und ja, auch was so ein bisschen das Ergebnis ist, beziehungsweise wo dann natürlich auch die Hände gebunden sind. Denn ja, das hat die WTA, glaube ich, sogar auch selber schon verlauten lassen, dass sie halt natürlich jetzt sagen kann, lieber Stefano Vukov, du bist jetzt einfach mal für ein Jahr gesperrt als Coach. Aber das bezieht sich, beziehungsweise beläuft sich ja letztendlich nur auch auf die Wochen, wo Spielerinnen bei Turnieren sind und ja, er dann halt nicht dabei sein kann. Mit wem Elena Rybakina sich sonst trifft, mit wem sie zusammenarbeitet, außerhalb von Turnieren und so weiter, das ja kann man natürlich nicht beeinflussen. Von daher hast du natürlich schon recht. Und das ist so ein bisschen auch die Frage, ne? Was könnte man jetzt sonst machen? Und da ist wahrscheinlich auch, ich meine, du hast die Geschichte jetzt ja gerade auch so vom Verlauf so ein bisschen zusammengefasst, das Ergebnis, dass man sich dann eingestehen muss, ja, da kann man wenig machen, wenn da nicht irgendwie von innen heraus, aus der eigenen Familie, aus dem Team irgendwie vielleicht auch ja, ein gewisser Druck auf Stefano Vukov ausgeführt wird, weil es sonst einfach so weiterläuft.
Ja, vielleicht muss man noch dazu erwähnen, dass Stefano Vukov neben dieser Sperre auch noch so eine Art Verhaltenstraining durchlaufen muss. Das heißt, er darf nur nicht momentan niemanden trainieren offiziell, sondern er muss da auch so ein ja, Verhaltenstraining zum korrekten Verhalten Trainer, Trainierende oder was, ich weiß nicht, was die da sich ausgedacht haben, ja, durchlaufen. Wenn er das nicht macht, kann ihm auch eine längere Sperre drohen. Einmal das. Das Problem ist, der innere Zirkel von Rybakina hat ja versucht, was zu tun, zumindest kommt das aus diesem Artikel und diesen Informationen raus, dass diese geäußerten Bedenken halt nicht nur von Leuten kommen, die jetzt nicht zu Rybakinas Team gehören, sondern auch von Leuten kommen, die Teil des Teams sind und die natürlich auch irgendwie versuchen, auf sie einzuwirken, weil letzten Endes muss sie sich ja wehren. Letzten Endes muss sie ja den Schritt gehen und sagen, ich möchte so nicht mehr behandelt werden, was wohl in Teilen auch mal passiert ist. Und dann ist sie, ich sag das jetzt mal, wieder quasi in den Dunstkreis von Vukov zurückgekehrt. Also laut diesem Artikel hat auch die Mutter von Rybakina Vukov wohl mal einen Brief geschrieben, in dem sie ihn darum bat, Rybakina nicht immer zum Weinen zu bringen. Woraufhin Vukov, glaube ich, angeblich ein Turnier lang beleidigt quasi nicht erschienen ist, weil er das ein Affront gegen seine Person empfand. Und all solche Geschichten. Ich glaube, es zeigt einfach diese Geschichte ganz deutlich. Und das muss ich immer noch sagen, Vukov wehrt sich gegen diese Anschuldigung. Er sagt, dass das alles nicht zutrifft. Und man muss natürlich sagen, dass, das habe ich ja eben schon gesagt, ich habe natürlich die Untersuchung nicht gelesen. Ich weiß nicht, auf was die sich stützen, da an Beweisen sozusagen. Insofern muss man das Ganze natürlich in der Form auch immer einordnen, obwohl ich schon glaube, dass da was dran ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da leichtfüßig sowas machen oder leichtfertig sowas machen. Aber es zeigt halt natürlich, dass sich am Ende das die Person, die es betrifft, auch wehren muss. Also ich glaube, wenn Elena Rybakina nicht selber sagt, ich möchte das nicht mehr, dann kann die WTA das tun, was sie jetzt getan hat. Und ich denke, da hat sie, ob jetzt zeitnah, sei mal dahingestellt, aber sie hat zumindest relativ stringent reagiert. Aber mehr können sie halt auch nicht machen. Und sie sind davon abhängig, dass Rybakina sich da wehrt. Und das ist bitter, aber es ist immerhin ein Zeichen, dass sie sagen, also wir denken, dass das nicht richtig ist, was du tust.
Ja, bevor wir dann zum sportlichen Abschneiden kommen, doch eine andere Geschichte aus Dubai in dieser Woche, wo man leider sagen muss, die schließt da so ein bisschen dran an. Das war das Zweitrundenmatch Emma Raducanu gegen Carolina Muchova. Das Match wurde unterbrochen, weil Raducanu, ich weiß nicht, hast du das zufällig gesehen, das Match?
Das Match habe ich nicht gesehen, aber ich habe später dann Videos davon
Videos und gesehen, so gesehen, ne, genau. Also im Grunde sind wir da auf demselben Stand. Auf dem Video sieht man nämlich dann, wie Emma Raducanu mitten im Match in Tränen ausbricht, sich mehr oder weniger hinter dem Schiedsrichterstuhl versteckt. Und das Ganze lag daran, dass ihr ein Fan nachgestellt hat, der dort auf dem Court erschienen ist, auf der Tribüne, der wohl auch schon ihr länger nachstellt. Und der dann vor Ort von den Sicherheitsdiensten von der Anlage geführt wurde und sie wohl auch schon öfter, also Emma Raducanu in dem Fall, darauf hingewiesen hat, dass dieser Mann ihr nachstellt und er jetzt hoffentlich nie wieder eine Tennisanlage betreten darf. Aber auch hier, weil deswegen kam ich da auch gerade drauf, haben wir natürlich genau denselben Fall. Also dass die WTA und auch die Turnierveranstalter da, so wie es ja jetzt gerade wirkt, viel machen. Das ist ja wirklich löblich. Aber natürlich können die das auch immer nur auf ihren eigenen Turnieren machen. Und gerade, ich sag mal, der ganze Rest, und das ist eigentlich für die Spielerin das viel Größere, nämlich der private Teil, der Teil, wo du nicht auf Tennisanlagen unterwegs bist, der ist natürlich mit einem riesigen behördlichen Aufwand irgendwie verbunden, damit du dich für sowas schützt. Und das ist natürlich gerade auch für Personen, für Spielerinnen, die einfach viel in der Welt unterwegs sind, umso schwieriger wahrscheinlich.
Ja, definitiv, weil du hast natürlich auch unterschiedliche Rechtsgebiete, durch die du durchreist. Also nur weil du vielleicht eine Restraining Order, also ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt, so Abstand halten musst in Land X, heißt das ja nicht unbedingt, dass das in Land Y dann auch eine rechtliche Bindung hat.
Also Kontaktverbot ist das hier, ne?
Ja, ich glaube, so nennt man das genau, Kontaktverbot. Oder zumindest Annäherungsverbot auch. Und das Schlimme ist, Emma Raducanu hat es ja schon mal erlebt. Also vor roundabout 3 Jahren, glaube ich, war das, hatte sie ja schon mal ein Stalker-Problem, dass irgendwie ein Typ 37 Kilometer zu ihrem Haus gelatscht ist, irgendwie einen Schuh von ihrem Vater mitgenommen hat und einen Zettel zurückgelassen hat, dass auch er Liebe verdiene. Und der Typ ist, dieser Mann ist jetzt hat dann natürlich auch dieses Kontaktverbot erhalten, aber sie kennt das natürlich, also ist das schon mal passiert. Also es ist wohl so, dass dieser Mann sich am Ende trotzdem sehr kooperativ verhalten hat. Also er hat wohl scheinbar unterschrieben, dass er sich ihr nicht nähert und gegen ihn ist auch ein Turnierverbot für WTA-Events ausgesprochen worden. Aber der Mann scheint wohl laut einiger Zeitungsartikel, die ich gelesen habe, britischer Staatsbürger zu sein. Aber welchen Effekt das dann hat, das muss man dann natürlich sehen, ne? Aber es ist schon Ja, es ist jetzt wahrscheinlich Zufall, dass das zusammenkommt, aber es ist natürlich doch noch mal ein Zeichen dafür, in welchen Extremen doch Menschen stehen, die einfach in der Öffentlichkeit stehen. Und da sind Frauen wahrscheinlich auch noch mal vulnerabler als Männer, muss man leider so sagen.
Ja, und gerade deswegen fand ich es wichtig, dass wir das heute auch mal in der gebotenen Länge thematisieren einfach. Und ja, hoffen natürlich aber trotzdem, dass wir uns mit diesen Themen und gerade auch mit solchen Vorfällen möglichst selten auseinandersetzen müssen.
Gerne und auch gar nicht mehr.
Gerne also auch gar nicht
für
mehr.
Für alle, die das planen, nein.
Und dass es vor allem auch nicht passiert, weil auch das muss man ja leider voneinander trennen. Das nur weil es nicht thematisiert wird, heißt es ja nicht, dass nichts passiert im Hintergrund. Henrike, machen wir einen Cut, auch wenn er gerade ein bisschen hart wirkt, und kommen zum Sportlichen. Und ja, ich würde sagen, weil wir jetzt in Dubai quasi uns schon gerade angesiedelt haben, thematisch bleiben wir dabei. Wir haben eine Überraschungssiegerin. Und da sagte ich gerade schon eingangs, die Frage ist, ja, ist das vielleicht noch so überraschend? Da könnte man jetzt sagen, wahrscheinlich aufgrund des Alters schon. Mira Andreeva gewinnt das Tausender-Turnier in Dubai, ist damit mit 17 Jahren bereits, ja, Masters-Siegerin, würde man bei den Männern sagen. Bei der WTA wird dieser Begriff ja gar nicht so häufig benutzt. Und damit, ja, ist jetzt die Frage, erleben wir so ein bisschen den nächsten Hype um Mira Andreeva?
Ja, ich meine, sagen wir mal so, es ist für sie natürlich ein ungemeiner Schritt, dieses Turnier gewonnen zu haben. Also ich meine, es ist auch bei den Damen eine Kategorie unter den Grand Slams. Und wenn man sich das Feld anguckt, war das Turnier jetzt auch definitiv nicht schlecht besetzt. Und in dem Sinne kann man natürlich schon sagen, dass das für sie jetzt natürlich ein besonderer Moment ist und auch nochmal entsprechend Aufmerksamkeit und wahrscheinlich auch Erwartung schafft von Leuten. Aber wenn man sich natürlich Mira Andreevas Karriere und ihren Werdegang anschaut, dann ist es jetzt wahrscheinlich einfach der logische nächste Schritt, dass sie irgendwann es mal schafft, in diese Sphären vorzudringen. Natürlich kann man sich fragen, ob ich sag mal, die schwache Leistung gewisser anderer Spielerinnen in diesem Turnier da den Weg aufgemacht hat für sie oder nicht. Die Diskussion könnte man jetzt starten. Aber ich denke, es ist irgendwie so eine Mischung aus beidem. Es ist natürlich wieder so ein Halbpunkt, den man ansetzen kann. Aber ich muss ehrlich sagen, es überrascht mich bei Mira Andreeva nicht.
Ja, also sie hat natürlich neue Meilensteine damit erreicht, nicht nur den größten Titel der Karriere, sondern sie steht in der kommenden Woche erstmals jetzt in den Top 10. Da hat sie ja immer schon so relativ eng dran geschnuppert. Nun hat man in den sozialen Netzwerken viel davon gelesen, naja gut, also sie hat das Ding jetzt gewonnen und das war natürlich auch sportlich eine echt tolle Woche von ihr. Aber das hängt auch damit zusammen, weil die Top 10 bei den Damen gerade irgendwie alle so ein bisschen durchhängen und jeder hat irgendwie so ja, sein eigenes Laster, sein eigenes Thema. Da gab es auch durchaus ganz lustige Grafiken zu in den sozialen Netzwerken.
Ja,
würdest du da denn mitgehen, Henrike?
Würde ich da mitgehen. Also ich glaube, Shoutout auf Twitter, ich weigere mich immer noch, das Ex zu nennen, auf Twitter an Jo Hibi, der uns das auch geschickt hat, einmal für die Damen und dann habe ich auch noch die Herrenvariante gefunden und es war ganz amüsant. Es war so ein Tweet mit den derzeitigen Top 10 und dann waren da leicht bissige Kommentare dazu, wie es gerade ist. Und ja, ich sag mal so, es ist immer so ein bisschen, guckt man auf den Moment oder guckt man auf das ganze Jahr? Zugegeben noch recht kurze, ja, aber es ist doch schon einiges gespielt worden. Und wenn man natürlich auf den Moment schaut, dann, klar, kann man natürlich auf die Idee kommen, dass es nicht so läuft. Sabalenka ist Nummer 1, hat Finale der Australian Open erreicht und danach ging es aber in Katar und Dubai sehr früh raus. Swiatek hat nach dem Halbfinale Australian Open, das Halbfinale in Katar erreicht und das Viertelfinale in Dubai. Das klingt alles sehr super, aber sie ist doch schon sichtlich angefressen Und ich habe auch ein Video gesehen, wo sie gegenüber ihrem Trainer sehr emotional nach einer Niederlage war und ich glaube, die Hand nicht richtig gereicht hat oder so. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, ob das wirklich dieser Zusammenhang war. Ich habe dieses Video nur gesehen. Also sie scheint, glaube ich, ein bisschen angefressen zu sein. Ja, Coco Gauff hat nach dem Viertelfinale Australian Open irgendwie gerade ihr Spiel verloren. Also sie ist in beiden Turnieren danach Katar Dubai in Runde 1 rausgefallen. Ich glaube, Paolini ist auch derzeit unter ihrer Fabelleistung aus dem letzten Jahr. Ja, Jessica Pegula läuft, glaube ich, immer so ein bisschen unterm Radar, wobei auch sie gar nicht so furchtbar gespielt hat. Ich meine, dritte Runde Australian Open, Viertelfinale Katar und Achtelfinale Dubai ist jetzt nicht herausragend, aber es geht auch schlechter. Naja gut, Madison Keys nach dem Australian Open-Sieg macht die halt vielleicht auch mal eine Pause, was ihr auch absolut zusteht. Rybakina, trotz der ganzen Geschichte, die um sie geht, ist eigentlich ziemlich gut unterwegs. Die wirklich so ein bisschen, ja, echt unter Möglichkeiten spielt, ist Qin Wenjiang. Also die hat bis jetzt noch kein gutes Jahr erwischt, kann man vielleicht von Emma Navarro auch sagen. Und dann, ja, Badosa ist gefühlt eigentlich ganz okay unterwegs. Insofern muss man sagen, ja, schon irgendwie, wenn man davon ausgeht, dass die Top 10 irgendwie immer ganz oben mitmischt. Aber andererseits, wenn man es jetzt mal vergleicht, gibt es auch schlechtere Ergebnisse, die man haben kann?
Ja, durchaus, da würde ich mitgehen. Und also man muss ja auch dazu sagen, da haben jetzt in Dubai zwei Spielerinnen ein Finale gespielt mit Mira Andreeva und Clara Tauson, die jetzt ja auch nicht irgendwie vorher, weiß ich nicht, Platz 80 und 95 im Ranking standen. Also auch Clara Tauson hat sich ja eigentlich jetzt schon lange in den Top 50, Top 40 etabliert, wird jetzt, glaube ich, auch nächste Woche so irgendwie um die 20 stehen, meine ich gesehen zu haben. Und ja, dass Mira Andreeva jetzt irgendwann den nächsten Schritt macht und das vielleicht auch gar nicht mehr so lange dauert, ich sagte es gerade, sie hat ja immer schon kurz vor den Top 10 gestanden, das ist jetzt auch nicht etwas, was einen so komplett vom Hocker haut. Klar, man hätte jetzt vielleicht nicht gedacht, dass das noch geschieht, wo sie 17 ist, weil sie wird ja jetzt im April 18. Aber letztendlich glaube ich auch einfach ja ein Ergebnis, was jetzt nicht dafür spricht, dass die komplette Weltspitze und Elite in 2025 komplett in sich zusammenfallen wird.
Nein, und ich denke mal, da muss man halt auch gucken, wie sich das Jahr auch noch entwickelt. Ne? Wir sind ja jetzt doch Ende Februar, also wir reden hier von 2 Monaten und wir haben noch 10 vor uns. Insofern muss man mal schauen. Und wie gesagt, weder bei Andreeva noch bei Tauson ist das jetzt ganz ungewöhnlich, dass man die halt irgendwann mal dort sieht. Und sie haben natürlich in den Turnieren auch gute Leute geschlagen. Also wenn ich mir überlege, dass Mira Andreeva auf ihrem Weg zum Titel Rybakina geschlagen hat und Swiatek und auch eine Vondrousova, dann hast du es auch verdient, da zu stehen. Und dasselbe gilt halt für eine Clara Tauson, die Muchova, Noskova, Sabalenka und Svitolina rausgenommen hat in einem Turnier. Also dann bist du da auch berechtigt, ne? Und ob das jetzt eine Eintagsfliege ist oder nicht, das wird sich zeigen. Ich glaube es bei beiden nicht, aber das ist jetzt auch nicht dahin gefallen, ne? Und so ist Sport halt auch, ne? Sport ist ja immer von zwei Positionen zu betrachten. Was die Person, die gewinnt, gut macht und was vielleicht die andere Person, die dann verloren hat, an dem Tag nicht gut gemacht hat, so. Das kann man ja auch immer von zwei Seiten betrachten. Da kommt ja auch immer viel zusammen.
Absolut, das stimmt. Dann gehen wir vielleicht mit diesem Satz zu den Herren über, denn ja, auch Alexander Zverev leidet oft darunter, was denn der andere gegenüber so macht. Und wir hatten darüber gesprochen, ja, das werden wir jetzt mal erforschen. Alexander Zverev erstmals in Südamerika dabei, bei dem Golden Swing, wie er genannt wird, also der Sandplatz-Swing, der jedes Jahr im Februar in Südamerika gespielt wird. Er hat in Buenos Aires gespielt, jetzt diese Woche 500er-Turnier in Rio. Und bei beiden Turnieren war im Viertelfinale Schluss. Und beide Male kann man, glaube ich, sagen, okay, es war gegen Argentinier, die auch gerade auf dem Sand sehr, sehr gute Leistungen abrufen können. Trotzdem, ich glaube, wenn man Alexander Zverev jetzt fragen würde, würde er uns sagen, ja, so richtig zufrieden ist er mit diesem Abschneiden wahrscheinlich nicht.
Ne, tendenziell eher nicht. Ich glaube schon, dass er sich erhofft hat, bei einem der Turniere vielleicht noch das Krönchen mitzunehmen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das denke ich auch. Also, dass er schon so einen von beiden sollte es wahrscheinlich sein. Mindestens ein Finale erreichen. Ja, die Frage ist so ein bisschen, die ich mir jetzt gestellt habe, weil jetzt natürlich gleich wieder ganz viele Analysen kommen und, ne, ach, ist er vielleicht gar nicht so gut drauf oder ist irgendwas anderes oder was kann man daraus jetzt ziehen? Ich bin da jetzt eigentlich so vor, dass ich mir sage, also jetzt hochgerechnet auf die restliche Saison oder wenn wir jetzt auch mal nur die Sandplatzsaison, die im April startet, in Europa nehmen, kann man eigentlich sagen, so wirklich für mich was draus ziehen kann ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie beeinflusst, weil, das hast du gerade auch im Vorgespräch schon gesagt, in Südamerika sind die Bedingungen halt auch einfach nochmal ganz anders.
Ja, du hast eine andere Wetterlage, du hast eine andere Feuchtigkeit, du hast eine andere Höhenlage, du hast sicherlich auch noch mal andere Sandplätze, als wie sie in Deutschland gebaut werden oder auch in Roland Garros sind. Da bestehen durchaus extreme Unterschiede. Insofern muss man das wahrscheinlich auch mit einkalkulieren, dass Sand nicht immer gleich Sand ist. Und wenn man sich natürlich auch so die Ergebnisse anguckt, die er da hatte, also auch die Matches, die er gespielt hat und gewonnen hat, die waren jetzt auch nicht die totalen Überflieger-Ergebnisse. Ne? Ich meine, gut, muss ja auch nicht sein, aber ich frage mich schon so ein bisschen, warum er das mitgenommen hat. Ich hatte ja schon böse spekuliert, dass er jetzt quasi Jannik Sinners Sperre ausnutzen will, um zu versuchen, auf die Eins zu kommen. Und dafür müsste Zverev einiges an Punkten holen. Aber da hast du mich ja eines Besseren belehrt, dass die Rio Open das, glaube ich, schon letztes Jahr irgendwie verkündet haben, dass er da auftaucht. Und deswegen, das wäre doch sehr verschwörungstheoretisch, wenn das in einem Zusammenhang steht. Aber das ist tatsächlich auch etwas, das ich mir gefragt habe, ob Alexander Zverev sich jetzt gerade selber unter Druck setzt, weil er weiß, dass er diese Chance hat, mit einem guten Lauf an dem Sinner vorbeizuziehen. Und nur um einen Tag oder eine Woche auf der Eins zu stehen, aber dann hat man da so einen Haken hinter. So, ich war mal die Eins. Tschö.
Ja, klar. Also das kann natürlich durchaus sein. Du sagst gerade, das jetzt schon länger geplant nicht, aber das ist ja, glaube ich, auch total egal. Also weil im Kopf hat er das natürlich auch und rechnen kann er noch besser wahrscheinlich, was Weltranglistenpunkte angeht und was man für welche Runde kriegt als wir. Und von daher kann ich mir schon bei ihm vorstellen, dass er da das ein oder andere Mal dran denkt. Das ist, glaube ich, auch ganz legitim. Und ja, sicherlich auch mal das eine oder andere Rechenspiel gemacht hat, auch wenn er das vielleicht öffentlich nicht zugeben würde. Aber wie du sagst, also die Chance, selbst wenn der Vorsprung ja von Jannik Sinner sehr groß ist, aber da jetzt zumindest auch unheimlich viel aufzuholen in den kommenden Monaten, die ist natürlich schon da. Und von daher möglich, dass das mit reingespielt hat. Aber auch da würde ich eigentlich fast eher sagen, so wo du das jetzt auch gerade noch mal zusammengefasst hast, dass vielleicht das Ergebnis dieser zwei Wochen ist, dass Alexander Zverev auch mit doch mittlerweile ja doch ja erfahrenem Tennisalter noch mal neue Erfahrungen einfach gemacht hat da in Südamerika.
Ja, und er hat definitiv Punkte geholt. Ne? Ich habe mir den Kram ja mal angeguckt mit ihm zu Sinner und mal meine eigenen Kalkulationen gemacht, die ich nicht teilen werde, weil Mathematik ist nicht meine Stärke. Aber er macht da sicherlich auf irgendeine Art und Weise Boden gut. Und es wirkte schon so, als hätte er durchaus auch Spaß in Südamerika, ist da zu Fußballspielen gegangen und so. Und kennt ja auch Marcelo Melo. Ne? Da hast du natürlich wahrscheinlich auch in Brasilien irgendwie vielleicht auch noch mal andere Verbindungen. Und warum nicht? Ich glaube, er hatte auch gesagt, dass er diesen Swing einfach mal mitmachen wollte, just for, man hat es halt mal mitgemacht. Ob das jetzt irgendwie eine Institution in seiner Turnierplanung wird, wahrscheinlich nicht. Aber ja, es ist jetzt auch nicht furchtbar furchtbar, ne? Und ich meine, jetzt geht es doch auch nach Mexiko. Ist da dann nicht inzwischen auch wieder Hartplatz?
Ja, das Nahplatzturnier, genau.
Ja, da muss man mal gucken, was da dann passiert. Ne? Es wird ihm nicht geschadet haben, da die Sachen gemacht zu haben. Nimmt da ein bisschen Preisgeld, ein paar Punkte mit.
Ein bisschen Eintrittsgage natürlich auch.
Ja, das kommt noch hinzu. Und dann, gut. Ja.
Erste Runde in Acapulco ist Matteo Arnaldi.
Ja, das sollte ja wohl zu schaffen das sein.
Sollte er hinkriegen. Ja, und dann vielleicht abschließend noch mal ein Erwähnen, dem auch, denn das war bei Alexander Zverev ja auch schon häufiger der Fall, gerne nachgesagt wird, dass er so ein bisschen mit dem Kopf seine Probleme hat. Und da sind wir ganz schnell bei André Rublev. Hallo, ja. André. Ja, denn der hat in dieser Woche irgendwie mal wieder alles auf die Reihe bekommen, so wirkte es zumindest. Denn ich weiß jetzt nicht, ob wir uns schon nachhaltig über ihn Sorgen gemacht haben, denn er hat ja immer mal so Phasen auf der Tour, wo man so ein bisschen den Eindruck hat, was er eigentlich genau will auf dem Platz, das weiß er vielleicht selber nicht. Jetzt Titelgewinn in Katar gegen Jack Draper im Finale, hat unter anderem auch Oji Aliassime, Alex de Minaur besiegt. Ja, das ist eigentlich so wieder dieser Rublev, den wir uns immer wieder ganz gerne anschauen.
Ich mag ihn. Also ich muss ehrlich zugeben, ich mag André Rublev. Ich mag dieses ein bisschen schäfchenhaft Verrückte. Er wirkt wie so ein, naja, vielleicht nicht wie ein Schäfchen, aber er wirkt wie so ein Hundewelpen. Ne? Ganz viel Energie, aber noch nicht so ganz klare Vorstellung davon, wo oben und unten ist. Ich freue mich für ihn, dass er das irgendwie geschafft hat und da diesen Titel. Ich meine, Doha hatte er schon mal gewonnen, wenn ich das korrekt erinnere. Insofern kann er sich da jetzt den zweiten Falken ins Regal stellen und für ihn ist das doch auch ganz, ganz schön. Ich denke, das kann man, wie du schon sagtest, unter so einem typischen Rublev einsortieren. Was mich viel mehr bei diesem Turnier interessieren würde, ist deine 2 Cent zu Novak Djokovic. Weil im Einzel, im Doppel hat er Fernando Verdasco quasi in den Ruhestand begleitet, in den ganz offiziellen Ruhestand. Aber Novak Djokovic steht derzeit nur noch auf Rang 7 in der Weltrangliste. Wenn das sich nicht sogar, müsste ich jetzt mal gucken, live nächste Woche sogar noch mal ein bisschen verschlechtert. Müssen wir mal gucken. Nee, es bleibt. So richtig Fuß fasst er nicht. Der Murray-Effekt ist noch nicht so da.
Nee, da hab ich auch schon gedacht, ne? Also, weiß ich nicht, vielleicht sehen wir da bald auch Niko Kovac an der Seitenlinie. Aber nee, Spaß beiseite. Aber also klar, also dass das Match gegen Berrettini, das hat einen schon ein bisschen mit einem Fragezeichen zurückgelassen. Ne? Also gerade so ein Erstrunden-Aus, also damit ja auch noch verbunden, das kennt man von ihm ja nun so gar nicht. Nun kann man umgekehrt natürlich sagen, okay, gegen einen gut aufgelegten Matteo Berrettini auf Hardcore zu verlieren, gehört jetzt wahrscheinlich nicht zu den schlimmsten Dingen, die du im Tennis machen kannst. Aber er wirkte für mich jetzt auch nicht in dem Match besonders angekommen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er irgendwie irgendwie nicht so wirkte, als hätte er grundsätzlich keine Chance oder wäre nicht wettbewerbsfähig. Aber ja, da fehlte schon einfach ganz viel von dem, was wir natürlich von ihm kennen. Ich tue mich da echt schwer mit einer Bewertung, weil man hat so ein bisschen ja auch den Reflex, ganz schnell jetzt zu sagen, na komm, jetzt ist die Zeit irgendwie vorbei. Aber da wäre ich doch noch vorsichtig. Also vielleicht braucht er auch einfach dieses Jahr ein bisschen mehr, um reinzukommen. Vielleicht ist auch sein Problem so ein bisschen, dass er zu wenig jetzt gespielt hat nach den Australian Open. Also ich meine, das war ja, glaube ich, jetzt auch sein erstes Match, in dem er zurückgekommen ist. Deswegen würde ich mich da ein bisschen vorsichtiger in die zweite Reihe stellen, würde andere noch mal vorlassen, die da vielleicht eine Meinung zu haben und von meiner Seite eher sagen, na, lass uns den jetzt mal irgendwie so in den nächsten 6 Wochen angucken, wenn er vielleicht auch ein bisschen mehr Spielpraxis hat?
Würde ich mitgehen. Also ich muss zugeben, es fällt auf. Berrettini hat mich halt auch ein bisschen verwundert, was aber auch schlicht damit zusammenhängt, dass Berrettini selber jetzt auch nicht gerade den Erfolgsrausch hat. Die Konstellation da, ja, die ist, die sie ist. Wobei, wie du es gesagt hast, gegen den Berrettini auf dem Hartplatz zu verlieren, das kann dir halt schon mal passieren. Ich würde auch sagen, man muss gucken. Aber ich finde schon, dass es auffällt, dass Novak Djokovic nach wie vor ein bisschen energielos wirkt. Zumindest auf dem Platz. Ich meine, er tut sich ja auch durchaus jetzt strukturell hervor, hat sich auch sehr deutlich zu dieser ganzen Sinner- und Swiatek-Doping-Geschichte geäußert. Vielleicht verschieben sich da inzwischen auch einfach so ein bisschen die Prioritäten so langsam. Ich meine, jünger wird der Mann ja auch nicht.
Nee, richtig, richtig. Und ich hatte jetzt irgendwie noch, ich glaube, gestern war das gelesen, irgendwie, dass wohl auch so ein Video irgendwie aufgetaucht sein soll, das ihn am Flughafen zeigt, wo er wohl nicht so ganz rund geht oder wohl auch am Humpeln ist. Also gut, vielleicht ist es auch einfach wirklich der Fitnesszustand, dass er doch irgendwie eine Verletzung hat. Man weiß es nicht. Aber ja, Novak Djokovic ist ein großes Rätsel, was sich aber doch, glaube ich, schon in den nächsten Wochen irgendwie auflösen wird.
Ja, also Djokovic selber hat gesagt, er sei nicht mehr verletzt. Er hat ja in den Australian Open im Halbfinale aufgeben müssen. Insofern steht da jetzt ein bisschen sein Wort gegen das, was jemand gemeint hat zu sehen. Ich weiß es nicht, aber ich gehe mit. Ich würde mir erst anfangen, Sorgen zu machen, wenn das so jetzt in der nächsten Zeit nicht besser wird.
Dann, Henrike, hast du noch was aus der Woche?
Ich habe ja zum Leidwesen aller, glaube ich, auch 80% dieses Podcastes mit Sprechen verbracht und du so 20. Insofern.
Meinst du? Ja, das habe ich jetzt vielleicht gar nicht so drauf geachtet, aber
überlasse ich dir das Schlusswort auf jeden Fall. Nee, mir fällt auch nichts mehr ein.
Ich werde beim Schneiden der Folge mal darauf achten, wie sich die Tonspuren so aufteilen. Ja, dann, wenn ihr zu den Themen was loswerden möchtet da draußen, ihr kennt das ja schon, wenn ihr uns ein bisschen länger hört, gerne eine Mail an kontakt@tennisproleten.de oder über die sozialen Netzwerke. Ihr findet uns unter Tennisproleten auf den üblich gängigen sozialen Plattformen. Und sonst bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Henrike, dir vielen Dank für die Diskussion, die wir hier geführt haben. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann schauen wir mal, vielleicht ja sogar auch wieder in einer Dreierrunde mit Tobi. Und sonst bleibt uns nur zu sagen, viel Spaß beim Tennis schauen. Wir hören uns in ein paar Tagen. Bis dann, macht's gut und tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.